Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich auf Marion Lockhart, Marion, Mentorin für Sinn und Wandel, Archetypcoach, Medium und das Thema Seelenmatrix. Finde ich sehr, sehr spannend und ich hoffe, wir steigen da gleich schön ein. Aber meine erste Frage ist immer, wie war so der eigene Weg? Wie war der Weg zum Herz?
Ja, also mein Weg in diese Richtung begann eigentlich erstmal heimlich, bevor er dann unheimlich wurde. Ich bin ja eigentlich in mein Berufsleben als Selbstständige eingetreten vor jetzt über 30 Jahren und habe als Trainerin und Coach für Unternehmen gearbeitet und habe aber eigentlich schon immer heißt seit früher Pubertät, würde ich vielleicht sagen, mich mit Menschen und wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was ziehen wir dafür an, beschäftigt. Und 1995 war so ein ganz entscheidendes Jahr für mich. Da habe ich meinen ersten Reiki-Grad gemacht. Da habe ich die Aufstellungsarbeit kennengelernt und da habe ich die Archetypen der Seele kennengelernt durch einen interessanten Zufall über eine Freundin. Und ich habe, damals gab es nur die beiden Bücher von Wada Hasselmann und Frank Schmolke, Archetypen der Seele und Welten der Seele. Und ich habe die beide verschlungen und habe bei Welten der Seele, wo ja so ein bisschen mehr so der Hintergrund der Lehre beschrieben wird, vielleicht kennen einige das, habe ich immer gelesen und gedacht, ja genau, weil das so mir alles so schlüssig erschien, obwohl ich von ganz vielen Dingen davon noch nie was gehört hatte. Und dann habe ich mich weiter intensiv damit befasst und bin aber damit noch nicht so richtig rausgekommen. Also ich habe mich das einfach nicht so getraut und auch die Umgebungen, in denen ich mich bewegt habe, waren jetzt nicht unbedingt so, war jetzt nicht unbedingt so die ESO-Szene in Anführungsstrichen. Da hätte ich auch gar nicht so reingepasst. Ich bin ja irgendwie doch auch recht erdverbunden und diesseits in gewisser Weise. Und trotzdem war dieses Thema für mich immer sehr präsent. Und dann hat das Ganze einen starken Schub bekommen, als ich dann 2009, so lange hat es dann gedauert, selber in den Seminaren von Wada und Frank gewesen bin und meine eigene Seelenmatrix erfahren habe. Und das hat bei mir zum einen mir den Mut gegeben, mich damit auch zu zeigen und das in meine Arbeit mehr und mehr einzubinden. Und zum zweiten aber auch mich selber nochmal ganz anders zu sehen und hat meinem Selbstbewusstsein und meinem Selbstverständnis wahnsinnig geholfen. Ja, so könnte ich es vielleicht beschreiben.
Also der Ruf war da. Der Ruf war schon sehr früh da und natürlich, dann muss man das ja im Endeffekt erstmal begreifen. Was will mir das jetzt sagen? Ne? Wo soll ich da hingeführt werden? Man erinnert sich ja im Endeffekt, man denkt immer, das fühlt sich vertraut an, so nehme ich das immer wahr.
Ja.
Und dann geht's ja im Endeffekt los. Man wird ja schon in die richtige Richtung geschubst. Ja.
Das war wohl so. Und also es gab auch viele, viele Zeichen und viele Bestärker. Ja, und letztendlich hat es dann ja auch meinen Berufsweg nochmal fokussiert auf eine andere Ebene. Ich arbeite jetzt ja schwerpunktmäßig mit den Archetypen der Seele in unterschiedlichen Formen, mit Aufstellungen, mit der Matrix-Ermittlung und habe ja eben insbesondere die Aufstellungsarbeit mit den Archetypen zusammengebracht, was auch nicht sehr verbreitet ist. Also ich bin jetzt nicht die Allereinzige, aber eine der wenigen oder ich denke schon eine der ersten auch, die diese Kombination entwickelt hat. Und das finde ich ganz besonders schön, diese Art der Arbeit. Und ich lasse die Archetypenerkenntnisse aber auch in Business-Trainings einfließen, insbesondere in Führungskräftetrainings. Und das ist nochmal eine super spannende Angelegenheit, wie man also die Archetypen auch wirklich für alltägliche und uns unmittelbar umgebenden Bereiche fruchtbar machen kann.
Gibt es für Archetypen?
Was? Was gibt es für Archetypen?
Ja.
Ja, also für diejenigen, für die das jetzt ein ganz neues Thema ist, muss ich erstmal nochmal sagen, viele haben das Wort Archetyp schon mal gehört im Zusammenhang mit C.G. Jung. Und diese Arten von Archetypen sind was ganz anderes als die seelischen Archetypen. Ich gehe jetzt davon aus, dass du, die du uns hier jetzt zuhörst, davon ausgehst, dass du eine Seele hast. Und du, Doris, ja, vermute ich mal auch. So, und da Seele ja jetzt nichts Materielles ist, muss es ja was Energetisches sein. Und die Seelenlehre der Archetypen hat es tatsächlich geschafft, wie ich finde, wirklich begreifbar und beschreibbar zu machen, was Seele eigentlich ist. Viele Leute sagen, ne, wenn ich sie frage, hier, was ist denn Seele für dich? Ja, das ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben. Aber damit ist es ja nicht erklärt. Damit ist es nicht beschrieben. Und Seele ist also anscheinend nach dieser Lehre nicht nur sozusagen eine Energie, sondern eine energetische Matrix, das heißt eine Struktur, ein Muster von Energien, die genau deine Persönlichkeit ausmacht. Und diese Persönlichkeit besteht aus verschiedenen Komponenten. Und wir werden ja vielleicht gleich auf ein paar dieser Komponenten noch eingehen. Stichwort Seelenrolle, Stichwort Seelenalter und sowas. Und diese Komponenten sind für diese Inkarnation festgeschrieben. Die ändern sich auch nicht. Und es gibt in dieser sogenannten Seelenmatrix sowieso auch zwei Elemente, die über alle Inkarnationen die gleichen bleiben, aus gutem Grund. Und andere ändern sich von Leben zu Leben, um der Seele ein möglichst großes Erfahrungsspektrum zu bieten.
Das heißt, wir wollen, das ist dann wirklich hier unsere Spielwiese, ne? Die Erde.
Ja. Das kann man genauso sagen. Also, wenn man sich jetzt fragt, was will die Seele denn eigentlich hier oder die Seelen, was wollen die hier? Dann geht es anscheinend darum, Erkenntnis zu mehren und Liebesfähigkeit zu entwickeln und zu steigern. Und das ist ein langer Prozess. Und wenn man sich eben auch genauer fragt, was ist denn Liebe eigentlich? Und man jetzt mal Beziehungsliebe ein bisschen außen vor lässt, sondern so die Liebe zur Welt, zu allem, zu sich selbst vielleicht mehr im Fokus hat, dann ist das ja ein großes Thema. Und selbst wir, die wir hier jetzt an den Bildschirmen sitzen und schon diverse Leben hinter uns haben, das kann ich mal so vorab pauschal sagen, denn jüngere Seelen interessieren sich für so einen Quatschkram gar nicht. Was auch richtig und passend ist. Ist also gar kein Werturteil, sondern einfach eine andere Themen, die für jüngere Seelen wichtig sind. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Gib mir ein Stichwort.
Spielwiese. Unsere Erde als Spielwiese.
Genau, danke. Und also Erkenntnis und Liebesfähigkeit sollen gesteigert werden. Und zwar unter den Bedingungen, so wie sie hier auf der Erde herrschen. Das bedeutet, erstens, wir haben einen Körper. Ganz merkwürdig irgendwie Fleisch und Blut. Dann wachsen hier so Horndinger aus dem Kopf raus. Und man hat da so Arme und dieser Körper entwickelt sich und verändert sich. Wir haben Blutsverwandtschaft, wir haben Sexualität, wir haben Zeit und Raum hier. Und die Erde ist ja auch ein Bereich, in dem wir ein Ich entwickeln. Das heißt, viele Leute erzählen ja, man soll das sogenannte Ego überwinden. Die archetypische Seelenlehre sagt, nein. Es geht überhaupt gar nicht darum, ein Ego zu überwinden, weil das Ego, unser Ich, wie ich das lieber nenne, ist total wichtig und zentraler Bestandteil unseres Erlebens hier. Und das hat mit Egoismus erstmal gar nichts zu tun, sondern es ist eben, sich als getrennt zu erleben vom großen Ganzen, ist die Möglichkeit, wie das große Ganze sich selbst überhaupt erfahren kann. Also ich kann das Licht nur erkennen, wenn ich auch Schatten habe. Und die Bedingungen, die wir hier auf Terra vorfinden, sind eben ganz spezielle. Und du hast das Spielwiese genannt, finde ich ein schöner Ausdruck dafür. Die Seele will also hier in den unterschiedlichsten Arten Erfahrungen machen. Und jetzt kommt was Gemeines. Der Seele ist es nämlich gleichgültig, ob diese Erfahrungen für unseren Körper oder für unsere Psyche, die was anderes ist als Seele, angenehm ist oder unangenehm, ob das schmerzvoll oder leidvoll oder freudvoll ist. Für die Seele ist Erfahrung Erfahrung. Und wenn man so einen Blick auf die Welt wirft, dann ist es ja auch so, dass es hier ganz viel Schreckliches gibt und ganz viel, was einem das Herz zerreißt. Unter dem Blickwinkel der archetypischen Seelenlehre ist das zwar immer noch schrecklich, aber nicht falsch. Nicht falsch in dem Sinne, als dass auch das alles zu Entwicklung beiträgt. Und wer nicht weiß, was nicht Liebe ist, also was Lieblosigkeit oder Hass oder Angst ist, der kann auch nicht erfühlen und verstehen, was Liebe ist. Und deshalb braucht es auch diese schrecklichen Dinge, die man natürlich niemandem wünscht, aber die einfach ja in unserem Leben auch einen Platz haben. Und so gesehen machen dann eben auch die anstrengenden und schlimmen Dinge eine Sinnhaftigkeit. Und das finde ich wieder auch schön.
Das sind ja auch meistens die Sachen, die nicht so schön sind, die uns lernen lassen. Also zumindest gehöre ich zu denen, die nachher immer sagen, ja, jetzt verstehe ich den Sinn davon, ob es jetzt schön war oder nicht. Ja?
Genau, ich sage immer, Scheiße ist der beste Dünger.
Da ist was dran, das hört sich auch gut an. Ja. Hat da auch so ein bisschen, du hast es eben schon gesagt, das Seelenalter, hat da so was damit?
Es hat was damit zu tun, wie wir Liebe erfahren und leben. Also wenn du dir vorstellst, dass eine Seele sich das allererste Mal hier auf Terra inkarniert, dann ist alles anders. Alles anders, nämlich als in allen anderen Sphären, von denen die Seele vielleicht schon Erfahrungen gesammelt hat. Und dann geht es in den ersten Inkarnationen erstmal darum, sich überhaupt mit diesem komischen Körper in Beziehung zu setzen. Die ganzen Lebensbedingungen, die um uns herum sind, Atmen, Sauerstoff, Blutsverwandtschaft, Mutter, Vater, Geschwister, all diese Dinge erstmal zu erfahren und sich damit zu verbinden und in Beziehung zu setzen. Das heißt, die Themen, die Lernthemen für eine Seele in den ersten Inkarnationen sind natürlich völlig andere, als wenn man eine reife oder alte Seele ist. Und es gibt, so sieht die Seelenlehre das, 5 Alterszyklen. Also es gibt den Zyklus der Säuglingsseele, der Kindseele, der jungen Seele, der reifen Seele und der alten Seele. Und innerhalb dieser Zyklen gibt es jeweils 7 Stufen. Und insgesamt sind es also 35 Lern- und Entfaltungsstufen, die unsere Seele durchschreitet. Übrigens auch nicht nur einmal, sondern auf jeder Stufe hält man sich so 2, 3 oder 4 Mal auf, weil das lässt sich gar nicht alles erledigen mit einem Leben. Und diese 35 Entfaltungsstufen haben alle ein anderes Lernthema und die bauen auch sinnvoll aufeinander auf. Und ich denke, es ist auch einfach logisch, dass eine alte Seele andere Lernthemen hat als eine Kindseele. Wichtig ist dabei, dass klar ist, Eine alte Seele ist nichts Besseres als eine Säuglingsseele. Man würde ja auch nicht sagen, so erkläre ich dann immer, dass ein 80-Jähriger besser ist als ein 8-Jähriger. Aber dass ein 80-Jähriger oder eine 80-Jährige einen anderen Horizont hat, andere Bedürfnisse hat, andere Themen hat, mit denen sie sich auseinandersetzt, das ist auch klar. Und es gibt bestimmte Themen, die verstehen Achtjährige noch nicht, aus gutem Grund. Also ne, über multiple Orgasmen kann ich mit denen nicht diskutieren. Aus gutem Grund. Das ist auch nicht angemessen. 80-Jährige, für 80-Jährige ist das vielleicht auch nicht mehr unbedingt im Fokus des Interesses, aber mit denen kann man darüber sprechen. Und auch wenn eben jüngere Seelen andere Themen haben, die oft auch übrigens viel gewaltsamer und in gewisser Weise anstrengender sind als die, die wir hier durchleben gerade, ist deswegen auch passend und angemessen. Und wir können uns dann vielleicht zwar über die aufregen, aber seelisch gesehen macht auch ein Donald Trump, der eine junge Seele auf der zweiten Stufe ist, spirituell gesehen oder seelisch gesehen, macht er alles richtig. Über seine Politik und über sein sonstiges Leben kann man natürlich rauf und runter streiten. Aber unter spirituellen Aspekten kann ich nur sagen, ja. Und das ist einfach eine total wichtige Unterscheidung, die es da zu treffen gibt, die seelische Entwicklung, also diese Ebene, auf der es auch so etwas wie Schuld oder Unschuld nicht gibt, und die irdische Ebene, auf der wir natürlich Verantwortung haben für unsere Entscheidungen und auch entscheiden können, tun wir etwas oder tun wir etwas nicht und wie viel Liebe lassen wir da einfließen oder auch nicht. Und die große Erkenntnis für mich ist, oder eine der großen Erkenntnisse ist für mich, es geht gar nicht darum zu sagen, nur das Irdische ist richtig oder nur das Spirituelle ist richtig, sondern es gilt beides gleichzeitig und gleichermaßen. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Es ist letztendlich eins. Auch wenn es widersprüchlich scheint.
Also so verstehe ich das ja jetzt, aber wenn man das dann aushalten muss, finde ich das schon recht schwierig. Ne?
Du sagst
ja.
Es.
Ja, wäre ja ganz gut, wenn wir das hier alle stehen hätten. Ich bin noch eine junge Seele, ich bin eine reife Seele. Da könnte man ganz anders miteinander umgehen.
Das stimmt, das stimmt. Deshalb finde ich auch tatsächlich viele Aspekte, die die Seelenlehre uns erklärt, so unglaublich hilfreich. Und eröffnet nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten des Verständnisses füreinander. Und das und vor allen Dingen passiert es eben mit einem versöhnlichen Blick. Wie gesagt, nicht entschuldigenden Blick. Also ein Mörder ist immer noch ein Mörder. Ne? Eine Vergewaltigerin ist immer noch eine Vergewaltigerin. Das heißt, diese Menschen treffen oder haben Entscheidungen getroffen, die für andere besonders leidvoll sind. Und mit diesen Konsequenzen müssen sie leben. Auf der seelischen Ebene ist es aber so, dass das möglicherweise dann auch etwas war, was zum Lernen und zum Entfalten der Seele eine wichtige Erfahrung gewesen ist. Deshalb ist sie nicht angenehmer, aber vielleicht besser verarbeitbar. Also gerade wenn man vielleicht auch so bedenkt, es gibt unter uns, also wie gesagt, wir, die wir hier jetzt gerade zusammensitzen und uns gegenseitig zuhören, sind alles reife und alte Seelen. Das kann ich deswegen pauschal so sagen, wie gesagt, weil jüngere Seelen sich für Selbstreflexion und so etwas nicht interessieren. Und dieses, ne, und das Spirituelle und so, die haben auch eine Form von Spiritualität, die ist aber ganz anders. Junge Seelen zum Beispiel sind typischerweise in monotheistischen spirituellen Zusammenhängen zu finden. Ne? Also Christentum, Islam, Judentum, das sind so klassische spirituelle Modelle, die für junge Seelen passend und gut sind und hilfreich. Und reife Seelen fangen dann irgendwann mal an zu sagen, ja, aber das ist mir irgendwie zu eng und ich möchte eigentlich mein eigenes finden. Und die Welt geht doch auch über die 10 Gebote hinaus. Auch wenn Jesus als eine ganz, ganz alte Seele, die er war, wundervolle Dinge gesagt hat, so hat er sie doch damals gesagt zu, heute würde man sagen, zu einer anderen Zielgruppe, nämlich zu jungen Seelen, die eben das, was er denken konnte, verstehen mussten. Und deshalb hat er das natürlich in einer Art und Weise und auch als Kind seiner Kultur natürlich, er war ja auch ein Mensch, formuliert, die in unserem heutigen Verständnis auch schon zum Teil anders gesagt werden wird. Also reife und alte Seelen haben das Bedürfnis, so ihre eigenen Formen zu finden. Deshalb laufen auch den christlichen Kirchen zum Beispiel die Mitglieder weg. Weil die für die nichts Wirkliches zu bieten haben. Und wir als reife und alte Seelen können natürlich auf das Jüngere zurückblicken und ein anderes Verständnis dafür entwickeln. Und wenn aber zum Beispiel eine reife oder alte Seele in eine biologische Familie geboren wird, wo die Eltern junge Seelen sind, oder vielleicht sogar ein Elternteil eine Kindseele. Meistens ist es dann die Mutter. Die völlig andere Themen haben und ein völlig anderes Bewusstsein. Ist das manchmal schwierig? Und wir leben ja sowieso in einer Welt, die prozentual gesehen am meisten junge Seelen hat. Und deshalb fühlen sich eben reife und alte Seelen auch mit Recht, häufig so unverstanden. Das stimmt auch. Die Jüngeren können uns nicht verstehen. Aber wir können die Jüngeren verstehen. Und dann ist man aber auch manchmal irgendwie so ein bisschen verknatzt. Ich soll immer verstehen. Die sollen auch mal verstehen. Dann würde ich sagen, ja Leute, ich kann das so gut nachfühlen, dass diese Sehnsucht da ist. Aber die können nicht. Sie können nicht. Das ist kein Fehler von denen. Das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Gar nicht. Das können geistige Überflieger sein. Sondern es hat etwas zu tun mit Bewusstsein. Und wenn ich nochmal dieses Beispiel 8-Jährige, 80-Jährige oder 18-Jährige oder auch 28-Jährige und 80-Jährige. Das geht noch nicht. Da gibt es einfach bestimmte Erfahrungen bei den 28-Jährigen, die sind noch nicht gemacht. Ja. Und da ist dann sozusagen auch Verständnisgrenze. Deshalb kann man trotzdem mit denen befreundet sein und die nett finden oder lieben oder, ne?
Ja.
Klar. Aber es ist eingeschränkt. Und wenn ich jetzt also in so eine Jungseelenfamilie geboren werde. Meine Mutter ist eine junge Seele auf der 5. Stufe gewesen. Und ich habe mir immer so gewünscht, sie möge mich doch verstehen und nachvollziehen, was ich denn so mache und wofür ich mich interessiere. Und als ich das irgendwann mal verstanden habe, mit Hilfe der Archetypenlehre, war das für mich auf der einen Seite ein irgendwie schmerzvoller Abschied von dieser Erwartung, weil mir klar war, das wird in diesem Leben nichts mehr, was das angeht. Und gleichzeitig hat mich das aber auch irgendwie erleichtert, weil ich dann irgendwie wusste, wenn ich es schaffe, diese Erwartung aufzugeben, dann komme ich nochmal auf eine ganz andere Ebene mit meiner Mutter in eine ganz andere Verbindung. Und das ist tatsächlich dann auch so wenige Jahre vor ihrem Tod auch mir nochmal möglich gewesen. Und so meine Metapher ist dafür einfach, ich bin einfach früher immer in den Milchladen gegangen und habe gesagt, ich will aber Brokkoli. Kann man sagen, kann man verlangen, aber leider die falsche Adresse. Und sich dann über die Milchladenführer aufzuregen, zu sagen, ich finde es aber unverschämt, dass ich von euch keinen Brokkoli kriege, ist dann irgendwie auch ein bisschen lustig.
Ja, wenn man das Ganze mal verstanden hat, aber vorher fühlte man sich immer unverstanden und verstehst du nicht, was ich hier mache, wie ich die Welt sehe? Und genauso geht es ja gerade ganz viel.
Ja, genau. Genau. Und natürlich kann ich diese Sehnsucht total verstehen. Ich habe die ja auch gehabt. Und das ist total nachvollziehbar. Aber dann sucht euch einen Gemüseladen.
Da haben wir das Problem gelöst, genau.
Ja. Und ich denke, solche schönen Kongresse, wie du die ja zum Beispiel machst, Doris, die tragen ja auch mit dazu bei, dass man so in so ein Feld von Menschen eintaucht, bei denen man viel eher die Chance hat, verstanden zu werden. Das muss nicht heißen, dass man die jetzt alle toll und sympathisch findet. Das ist dann sicherlich auch unterschiedlich, aber das ist nochmal eine andere Ebene.
Hm. Ja, und geht ja wirklich darum, einfach aufzuklären. Wenn ich was verstehen kann, dann gehe ich damit ganz anders um. Aber wenn ich immer denke, warum versteht mich denn hier kein Mensch? dann das macht einen ja auch immer so ein bisschen hilflos. Im schlimmsten Fall auch wütend.
Ja. Ja, und es kommt noch was anderes dazu. Viele Leute sind dann gar nicht unbedingt sauer auf die anderen, sondern aufgrund ihres Angstmusters und aufgrund ihrer Seelenstruktur richten sie sich das dann gegen sich und sagen, aha, ich bin also falsch, mit mir stimmt was nicht. Wenn die mich nicht verstehen, heißt das, mit mir stimmt was nicht. Und richten das sozusagen urteilend gegen sich und auch die Aggressionen gegen sich selbst. Was auch nicht schöner ist.
Ja. Sollten wir alle hier einen Button haben? Das würde das Ganze schon leichter machen.
Das stimmt, ein bisschen leichter wird. Und insofern ist es natürlich toll, wenn man sich in dieses Thema ein bisschen eingelesen hat. Es gibt ja ein extra Buch auch darüber von Wade Hasselmann und Frank Schmolke, das heißt Junge Seelen, Alte Seelen, wo alle 35 Altersstufen ziemlich präzise beschrieben sind. Und wenn du das gelesen hast, da verstehst du plötzlich die Welt ganz anders. Das ist sehr erleichternd und erhellend.
Ja, und wir wollen ja verstehen.
Ja.
Mhm. Ja, also zumindest wir älteren Seelen, würde ich jetzt mal sagen.
Genau.
Ja. Genau. Ja. Du hast eben so schön gesagt, dass im Moment so viele junge Seelen da sind.
Ja, wobei es ist im Augenblick schon so, dass so weltweit wir so mit zwischen 20% und 30% reife und alte Seelen zusammengenommen, wir schon einen ziemlich hohen Anteil haben. Und in Deutschland zum Beispiel ist es in den Ländern unterschiedlich verteilt. Und hier in Deutschland zum Beispiel haben wir mit einem Anteil über einem Drittel schon sozusagen die kritische Masse erreicht. Und deswegen sind eben auch viele Diskussionen, die wir hier führen, auch im gesellschaftlichen oder politischen, eher Reifseelen-Style als Jungseelen-Style. Deshalb ist auch häufig zum Beispiel ein verständlich machen für die amerikanischen Sichtweisen schwierig, weil die einen viel stärkeren Jungseelenanteil haben. Da gibt es natürlich auch reife und alte Seelen, klar. Aber der Prozentsatz ist geringer als hier. Und das macht sich dann eben in allen möglichen Bereichen bemerkbar.
Ja, wenn man das aus der Sichtweise mal sieht, das erklärt natürlich eine ganze Menge, was da so abgeht in der Welt. Ne? Ja. Oh ja. Hm.
Also ich meine, im Grunde könnte man über jedes einzelne der 35 Seelenalter ein ganzes Interview machen. Mhm. Das ist einfach ein sehr komplexes und spannendes Thema, was ja aber nur ein Aspekt der Seelenstruktur ist.
Wie viele gibt es denn da insgesamt noch?
Also eine sogenannte Seelenmatrix, das heißt die energetische Struktur der Seele, besteht aus insgesamt 11 Komponenten. Und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass es Elemente gibt, die über alle Inkarnationen gleich bleiben und insofern sind sie am stärksten prägend. Und das ist die sogenannte Seelenrolle oder Seelenessenz und der Weg der Seele, beziehungsweise also in der Literatur wird Seelenrolle und Seelenessenz manchmal synonym gebraucht. Ich habe mir angewöhnt, Seelenrolle und Weg der Seele als Essenz zu beschreiben, weil eben das die beiden ewigen Komponenten sind. Und es gibt in der Seelenlehre die Vorstellung, dass unser Universum, in dem wir existieren, 7 unterschiedliche Energien beinhaltet, die es natürlich in den wildesten Kombinationen gibt. Und diese 7 universalen Energien werden eben mit archetypischen Begriffen beschrieben, um sie verstehen zu können, um sie sinnlich erfahrbar zu machen. Und sie sind gleichlautend mit den 7 Seelenrollen, aus denen unsere Seele eine hat. Soll ich die mal aufzählen?
Gerne. Ich finde das spannend.
Also, die 7 Energien. Es gibt die 1. Die Energie 1 ist die eine, die eint. Und die dazugehörige archetypische Beschreibung ist Heilerenergie. Die Heiler als Seelenrolle gibt es auf der Welt am allermeisten, weil die am meisten gebraucht werden. Es muss so viel geheilt werden. So viel ist so anstrengend. Und es ist aber so, wenn jemand die Seelenrolle eines Heilers hat, also Heilerin oder Heiler ist, dann muss es nicht notwendigerweise so sein, dass diese Person auch beruflich in irgendeiner Weise heilerisch tätig ist. Es gibt genauso Maler, die Heiler sind. Es gibt Tischler, die Heiler sind. Und es gibt IT-Spezialisten, die Heiler sind. Aber was sie gemeinsam haben, ist eine gewisse Weichheit und Sanftheit in der Ausstrahlung und ein Bedürfnis zu unterstützen und zu dienen. Heiler sind die, die sofort zu der Party den Kartoffelsalat mitbringen und denen es total wichtig ist, dass es allen gut geht und ne, ihre Augen immer da, wer braucht noch irgendwas? Und sie haben die Augen immer bei den anderen und nicht so sehr bei sich selbst, weil letztendlich eins, sie diese Tendenz zur Verschmelzung haben und dann können sie manchmal auch gar nicht mehr so gut unterscheiden. Ist das jetzt sein Bedürfnis? Ist das mein? Wie geht's mir eigentlich, wenn du ein Heiler fragst? Wie geht's dir? Sagt er, ich? Ach so, ja, mich geht's ja auch. So. Das ist ganz grob beschrieben, ist die Heiler-Energie. Energie 2, wenn du von 1 zur 2 gehst, musst du entzweien. Und die 2 ist genauso wichtig wie die 1, gibt es übrigens am zweitmeisten. Und das ist die Künstlerenergie. Die Künstlerenergie ist, anders als die Heilerenergie, die eine fühlende ist, die etwas mit Inspirationsebene zu tun hat, ist die Künstlerenergie eine mentale Energie. Alles noch im Bund hier. Ja? Und die Künstlerenergie erfährt sich dadurch, dass sie sich trennt. Ah, du, ich. Verschieden. Und nur dadurch, dass wir verschieden sind, kann ich mich erfahren und kann ich dich erfahren, sagt der Künstler. Und die Künstler, die es so gibt, haben ein großes Bedürfnis und auch eine große Freude an Wissen und daran, Dinge neu zu schöpfen. Und weil das schon gibt, ist langweilig. Auch umsetzen. Muss gar nicht unbedingt sein. Soll man die anderen, Hauptsache, ne, wenn die Idee da war, das ist es schon. Und sie haben ein großes Bedürfnis, originell zu sein. Künstler haben auch manchmal so ein bisschen was neben der Spurartiges, weil das auch mit dazugehört und das auch etwas ganz Wichtiges ist in dieser Welt. Und die Künstlerenergie gehört zur Expression. Die will sich ausdrücken. Und sie tut es durch das, was sie schafft. Wenn also zum Beispiel ein Klempner Künstler ist, dann wird er total gerne sich außergewöhnliche und ein bisschen improvisierte Möglichkeiten ausdenken wollen, irgendwas zu reparieren. Das findet er viel spannender als die blöde Routinearbeit. Routine ist sowieso blöd für Künstler. Also, du merkst vielleicht an diesen beiden Beschreibungen schon jetzt, Heilerenergie und Künstlerenergie, total verschieden. Wenn ich jetzt in dem Tempo weitermachen würde, säßen wir morgen noch.
Ja, aber da kann man dann ja mal richtig einsteigen. Ne? Das erklärt ja auch. Und wir haben ja unsere Persönlichkeit und jeder will sich ausdrücken und wir haben ja immer so den Anspruch, verstanden zu werden, aber wie sollen wir uns verstehen, wenn wir alle in unterschiedlichen Seelenaltern, Seelenrollen unterwegs sind?
Ja, und ich finde das jetzt schon an dem Beispiel dieser beiden unterschiedlichen Energien total wichtig, gerade so in der Szene von Menschen, die sich viel mit spirituellen Fragen beschäftigen, ist so das Fühlen etwas, was sehr betont wird. Und das war so ein Impuls von mir. Und wenn es ein Impuls war, dann muss das natürlich auch alles richtig sein und so gut. Und das Intellektuelle und Mentale wird häufig ein bisschen abfällig behandelt. Eigentlich umgekehrt, wie es früher gewesen ist in den normalen gesellschaftlichen Strömungen. Und in der Archetypenlehre würde man sagen, beides ist großartig, nur es gehört eben zu unterschiedlichen Energien. Und es ist weder sinnvoll, das eine überzubewerten, noch das andere. Wieso kann man nicht beides einfach als eigene Schönheit und eigenen Sinn nebeneinander stehen lassen, ohne sich entscheiden zu müssen, zu sagen, das eine ist toller als das andere? Beides ist notwendig. Nicht denken ist auch keine Lösung. Ja. Manchmal schon. Aber manchmal ist das Fühlen auch nicht das Nonplusultra, weil es dann eben wieder Bereiche gibt, wo das Fühlen schwierig wird. Wenn ein Chirurg am OP-Tisch steht und mitfühlend mit seinem Patienten ist, den er gerade aufschneiden muss, dann würde ich sagen, nicht gut. Der kann seine Arbeit nicht vernünftig machen. Das kann er dann später haben wieder. Aber in dem Augenblick wäre Fühlen und Mitgefühl kontraproduktiv. Also, gewusst wer und gewusst wo sozusagen.
Ja, genau. Darf dann einfach sein.
Ja. Und dafür sind wir eben auch verschiedene Menschen auf der Welt. Wir haben hier ja Arbeitsteilung. Ich persönlich finde das großartig. Ich muss nicht alles sein, ich muss nicht alles können. Ich bin meine eigene Spezialisierung. Und das ist richtig so. Wir haben also archetypisch gesehen dann noch 5 weitere Energien. Die Kriegerenergie, die zur Aktionsenergie gehört. Das sind die zupackenden, wo stehst du, glaube ich, ja, zack, 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 machen wir doch mal eben schnell. Und dann gibt es die Gelehrten, das ist eine neutrale Energie. Das sind die Tieftaucher. Das sind die, die den Dingen auf den Grund gehen möchten und die Details lieben und die Strukturen und Ordnungen und Formeln und Formen reizvoll finden. nicht nur Steuerberater, sondern auch andere Berufe können das gut gebrauchen, die gelehrten Energie. Eine weitere Energie, die Energie 5, ist die Waisenenergie. Die Waisenenergie als die Yang-Form der Künstlerenergie, die beiden sind verwandt sozusagen, ist auch Expression, will sich auch ausdrücken, aber die will das nicht dadurch, dass sie etwas kreiert unbedingt, sondern die kreiert sich selber. Die will dann, das sind so ein bisschen die, die gerne kommunizieren und die auch verbinden. Die Waisenenergie steht für Kommunikation und Verbindung. Und ich habe ja zum Beispiel vorhin erzählt, dass ich die Archetypenlehre und die Aufstellungsarbeit miteinander verbunden habe. Ich bin nämlich auch eine Waise und ich liebe sowas. Verschiedene Sachen zum Spielen und dann gucken, wie man das und daraus irgendwie einen leckeren neuen Brei macht. Super. Großartig.
Ja, wenn man das mal so versteht.
Ja. Und ich habe aufgrund meiner seelischen Angststruktur mir so dieses Bedürfnis, auch im Mittelpunkt stehen zu wollen oder erzählen zu dürfen, so wie ich das jetzt hier darf, gefragt werden, großartig. Ich habe mir das eher verboten, weil es macht, nimm dich nicht so wichtig und stell dich nicht so ne? Und ich habe das irgendwie mir ganz lange verboten, mir aber ja auch nicht umsonst den Beruf der Trainerin gewählt, wo das ja auch immer wieder sein muss ich ja, ne? Muss ich dann ja.
Ja, aber es ist schon wunderbar, oder? Also der Weg, der uns so vorgezeichnet ist, der findet uns auch. Ja.
Ja, und dann gibt es die Priester. Und die Priester gehören wieder wie die Heiler zur Inspirationsebene. Und das sind die häufig die besonders feinsinnigen und feinfühligen, die, wenn sie in einen Raum kommen zum Beispiel, sehr häufig sofort die Schwingungen erfassen und wahrnehmen. Andere Seelenrollen sind dann nicht ganz so prädestiniert, die können das vielleicht auch, aber die Priester haben in dieser Beziehung häufig einfach so ein Grundtalent. Ne, das heißt, auch da ist Verschiedenheit Programm und nicht Blödsinn. Wir müssen nicht alle Priester sein. Die anderen muss es auch gehen. Und last not least, die Könige. Die Könige sind verbunden mit dem Thema Führung und sie sind verbunden mit dem Thema Visionen entwickeln und ersinnen und andere ermächtigen, diese Visionen zu erreichen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt von Führung, das, was man neudeutsch Empowerment nennen würde. Also Menschen zusammenzuführen, um sie dann zu den Visionen zu führen. Die Königsenergie ist also die Energie, die auch eine Orientierung gibt. Und sie gehört auch zur Aktionsenergie, muss aber nicht unbedingt immer selbst handeln, sondern ist vor allem die Energie, die anderen die Anstöße und Impulse gibt. Das kann die Königsenergie ganz besonders gut. Und auch deine Seele hat also eine dieser 7 Grundschwingungen. Und das ist die Komponente deiner Matrix, die tatsächlich so wie eine Tonart, könnte man vielleicht sagen, die gesamten Akkorde und die Melodie bestimmt. Aber die Akkorde und die Melodie können natürlich auch die Tonart nochmal ganz anders wirken und klingen lassen. Und so gibt es eben 11 Komponenten. Und wenn du dir also vorstellst, 11 Komponenten und jede dieser Komponenten kann eine der 7 Energien tragen, fast. Gibt kleine Ausnahmen, lass ich mal weg. Ja, das heißt, du hast 11 hoch 7 Kombinationsmöglichkeiten.
Ganz schön viel. Eine Menge, oder?
Das heißt, was ich sagen kann, Doris Forster gibt es nur einmal.
Das reicht schon.
Und das ist auch richtig so. Du musst auch nicht Franz Nause sein oder Katrin so wie noch, auch wenn die ganz toll ist. Du sollst Doris Forster sein. So bist du gedacht. Und das ist für mich eine total wichtige Botschaft dieses gesamten Archetypensystems. So wie du bist, sollst du auch sein. Und dann gibt es vielleicht Sachen, die findest du blöd. Vielleicht gibt es sogar Sachen, die lehnst du an dir ab oder verachtest sie sogar. Kannst du machen. Seelisch gesehen ist das auch eine wichtige Erfahrung, sich selbst abzulehnen. Das heißt, sogar das ist nicht falsch. Es gibt aber Dinge, die fühlen sich besser an.
Also ist das immer, ne? So ist das immer. War ein mega spannendes Thema, da kann man sich ja richtig reinstürzen.
Es ist tatsächlich unglaublich komplex und ich habe immer ein bisschen Mühe, in so kurzer Zeit das so einigermaßen komprimiert rüberzubringen, weil es wirklich so wahnsinnig viele Aspekte hat und für mich in meinem Gefühl eine wahnsinnige innere Schlüssigkeit und innere Logik. Und das mag ich ja. Gefällt mir gut.
Ja.
Das heißt, es ist etwas, was mich sehr berührt und sehr verstehbar macht, mich selbst verstehbar macht und die anderen und die Welt verstehbar macht. Aber ich kriege auch Futter für mein Denken und das mag ich auch.
Ja, das bietet eine ganze Menge.
Und dann gibt es eben, ist unsere Seele noch Teil einer größeren Einheit, die man Seelengeschwister nennen könnte oder Seelenfamilie, Seelengeschwister besser. Und diese Seelengeschwister haben alle eine bestimmte Forschungsaufgabe. Das heißt, auch da geht es irgendwie noch weiter. Es ist also nicht getan bei der Betrachtung der Einzelseele, sondern da gibt es noch ganz andere, größere Zusammenhänge.
Bestimmt spannend, da mal tiefer. Du bietest Workshops dazu an, richtig?
Das tue ich.
Also jeder, der sich jetzt hier berufen fühlt und sagt, da möchte ich mal tiefer einsteigen, der schaut sich mal auf deiner Seite um und bietest du die regelmäßig an, oder?
Also es gibt unterschiedliche, also die sogenannten spirituellen Aufstellungen, das heißt, wo ich Aufstellungsarbeit und Seelenlehre miteinander kombiniere, die laufen regelmäßig einige Male im Jahr. Und dann gibt es Einzelseminare, zum Beispiel über die 7 Urängste habe ich demnächst oder über die Seelenalter Ende November. Ich biete auch mediale Ausbildungen an. Das heißt, wer sich selbst als Medium entwickeln möchte, wird bei mir fündig. Es gibt aber, und das ist für viele so auch der Einstieg in die Seelenlehre, zum einen meinen Blog natürlich, wo ich vieles beschrieben habe, was ich jetzt erzählt habe. Man kann sich dann entscheiden, seine eigene Seelenmatrix lesen zu lassen. Das heißt also, dass ich für dich rausfinde, das kann man nämlich alleine nicht so leicht, auch wenn die Bücher fantastisch sind, wie ich finde, aber es ist schon eine Sache, so eine Seelenmatrix zu ermitteln, weil es eben so ein komplexes System ist, wo es hilfreich ist, viel Wissen und viel Erfahrung auch zu haben. Das heißt also nicht nur zu wissen, was im Buch über Priester steht, sondern auch schon 40 Priester kennengelernt zu haben, zum Beispiel. Das ist, ne, das ist nochmal was anderes. Ja, sich also seine Seelen, Matrix ermitteln zu lassen, ist, wie viele meiner Klientinnen und Klienten beschreiben, ist so ein bisschen wie zu sich innerlich nach Hause kommen. Ach, so bin ich gemeint. Jetzt verstehe ich das. Verstehe auch die Reaktion der anderen auf mich ganz anders. Und ja, das ist, glaube ich, einfach eine sehr schöne Ausgangsbasis für das, was es dann noch so alles zu entdecken gibt.
Ja, da kann man sich nochmal ganz neu entdecken.
Ist so, genau, genau.
Ich danke dir sehr für den Einblick in die Seele. Das hat mir noch sehr viel Neues gegeben. Und ich achte mal so auf mein Umfeld, wer so alles unterwegs ist und mal so das Seelenalter zu schätzen.
Ja.
Das finde ich schon. Ich gehe das jetzt auch mal spielerisch an. Schon spannend.
Ja, ich denke, auch wenn du vielleicht jetzt noch nicht weiter was gelesen hast und jetzt noch keine Sicherheit haben kannst, das zu bestimmen. Ich glaube, alleine die Idee, dass es unterschiedliche Seelenalter gibt, die unterschiedliche Aufgaben und Bedürfnisse und Bewusstseinsspektren haben, alleine das ist schon eine Hilfe.
Dann sehen wir das Ganze gelassener. Ah, ja,
sehr schön. Danke dir jedenfalls sehr, dass du mich eingeladen hast, ein bisschen was darüber erzählen zu können.
Danke dir sehr und ich glaube, das vertiefen wir nochmal.
Jederzeit gerne. Ja. Jederzeit, aber gerne.
Das finde ich. Also das spricht mich unglaublich an. Und ich glaube, das ist auch das, was viele wollen. Was will ich hier? Und ne? Wer bin ich? Und es gibt schon ganz viel Klarheit und Antwort. Soll man die sich nicht holen?
Ja. Also wenn du nochmal Lust hast, mich zu treffen in irgendeiner Form, freue ich mich total. Fand es auch sehr schön, das Gespräch mit dir. Danke für deine Fragen und für dein Interesse.
Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, euch kann ich nur empfehlen, steigt da mal ein und schätzt doch einfach mal das Seelenalter eurer umgebenden Menschen. Das ist bestimmt spannend. In diesem Sinne, viel Spaß und bleibt neugierig. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.